Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 9. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein ganz herzliches Hallo auch an Malte und Volker.
Hallo.
Die beiden werden heute die folgenden Themen für euch diskutieren und einordnen. Wir fangen an mit den neuen Turbo-Versionen des KI-Sprachmodells GPT. Dann geht es um das härtere Vorgehen von YouTube gegen Werbeblocker. Und zum Schluss besprechen wir noch die Enthüllungen zu Amazons zweifelhaften Geschäftspraktiken. What the Fuck News, Nerdgeburtstag und Quiz dürfen natürlich auch nicht fehlen, genauso wenig wie eure Beteiligung im Live-Chat. Da sehe ich auch schon, dass da schon was los ist. Bevor wir jetzt aber gleich mit unserem ersten Thema starten, gebe ich einmal schnell ab in die Werbung.
Werbung.
Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
So, und dann geht's jetzt los mit unserem ersten Thema. OpenAI hat am Montag auf seiner ersten Entwicklerkonferenz bekannt gegeben, dass GPT 3.5 und GPT 4 eine neue Version namens Turbo bekommen, die mehr können und gleichzeitig billiger sein soll. Was ist denn an dieser neuen Version so turbomäßig?
Naja, sie ist zum Beispiel schneller. Ja. Also, tatsächlich, also das alte GPT, ChatGPT, das war ja schon ChatGPT 3.5 und dann gab es auch schon die Turbo-Variante und jetzt ist halt ChatGPT mit der GPT 4 Turbo-Variante halt deutlich schneller, wenn man denn schon darauf zugreifen kann. Man konnte das halt bei den Demonstrationen da sehen, dass es deutlich schneller reagiert. Bisher ist das so ein munteres Zuschauen, wenn die Texte da entstehen. Das geht jetzt dann deutlich schneller. Aber wie gesagt, dafür muss man erst freigeschaltet sein. Es hat auch eine deutlich größere Kontextlänge. Also das ist quasi die Möglichkeit, auf einen ganzen Batzen an, sage ich mal, Inhalten zurückzuschauen. Bisher war das begrenzt auf entweder 8 Kilobyte in Anführungszeichen oder 8K und 32K. Jetzt gehen sie auf 128K, wenn ich mich nicht vertue, also 128.000 Zeichen, die man in den Kontext nehmen kann. Da kann man quasi ein ganzes Buch reinwerfen. Und das war vorher halt nicht möglich. Vorher hätte das halt an einer Stelle dann gesagt, ja, also kenne ich den Kontext nicht mehr oder ich verliere den. Das ist so ein neuer Trend und wie gesagt, ist deutlich schneller und gleichzeitig günstiger geworden, aber das ist ein bisschen gefährlich, weil es halt für bestimmte Funktionen eben so, sozusagen Tokens verbraucht und wenn man da große Kontexte reinwirft, dann wird es ganz schnell dann doch wieder teuer. Aber wenn man es halt genauso verwendet wie bisher, dann wird es einerseits günstiger und andererseits halt schneller.
Genau. Aber es ist eigentlich auch noch mehr drin. Also der genau. Turbo-Begriff ist genau das, was Volker ja skizziert hat. Das bringt man damit auch in Verbindung. Aber das Ganze ist jetzt ja im Rahmen einer Entwicklerkonferenz oder eines Entwickler-Meetings ja vorgestellt worden. Übrigens in einer In-Person-Keynote, über die wir auch nochmal sprechen können, weil ich die auch ganz interessant fand von der ganzen Darstellungsform her. Aber interessant für Developer, für Entwickler ist natürlich auch noch zum Beispiel, dass es jetzt einen verlässlichen JSON-Output gibt, dass man also die Sachen dann immer in einem Format ausgeben kann, was eben dann für Apps weiterhin verwendet werden kann. Ganz wichtig, reproduzierbare Outputs, das ist ja für Entwickler sowieso das A und O. Wenn etwas nicht reproduziert werden kann, kann, wie soll man dann den Fehler finden? Also das ist eben auch eine sehr gute Sache. Und was auch für die Allgemeinheit von großem Interesse ist, das Wissen wurde aufgestockt. Also wir sind jetzt weg von dem September 2021 als Deadline angekommen beim April 2023. Und das soll auch jetzt nicht so lange so gleich bleiben, sondern es wurde auch gesagt, dass man eben schauen will, dass der Wissensstand dann zeitnah auch immer wieder aktualisiert wird. Also dass jetzt nicht, dass jetzt so ein Ding ist von wegen, dass man immer 2 Jahre warten muss, bis dann mal das große Update kommt.
Das warum war ja also Lust, Entschuldigung.
Ja, warum war das denn bisher so, dass sie das nicht konnten? Ich stelle mir das irgendwie so aus meiner Laiensicht nicht so kompliziert vor, wenn dieses Ding aufs Internet zugreift, dass es dann den Stand von jetzt hat. Warum ging das nicht?
Magst du, Malte?
Ja, also ich kann da vielleicht, du kannst dann fachlich noch erweitern, Volker. Der Punkt ist ja der, dass es ja nicht damit getan ist, dem Teil einfach dann Zugriff auf das Internet zu gewähren, sondern dass es ja eben dieses ganze Datenmaterial auch lernen muss und verarbeiten muss. Und da reden wir natürlich über gewaltige Datenmengen. Und wenn man schaut, was dann 2 Jahren alles noch dazukommt, dann ist es eben auch eine Frage von Computing Power und Speicherkapazitäten, die du da auch bereithalten musst, um das dann eben zu machen. Also es ist nicht so profan, das zu machen. Ich glaube, das haben die schon nicht ohne Hintergedanken oder aus irgendwelchen willkürlichen Gründen gemacht, dass da irgendwo ein Stopp war. Aber natürlich braucht es ja eben, wenn wir allein sehen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, was auch zum Beispiel, nehmen wir nun mal die Perspektive eines Entwicklers, der sich ein bisschen unter die Arme greifen lassen möchte von ChatGPT bei der Entwicklung. All diese Sachen, die in den letzten 2 Jahren passiert sind, da war ChatGPT halt immer so auf dem Auge ein bisschen blind. Ich habe das zum Beispiel gesehen, wenn ich irgendwelche SDKs jetzt von neuen iOS dann eben da Fragen hatte, dann kamen dann häufig so Unfug-Antworten schlichtweg, weil der Wissensstand darum nicht da war.
Genau, sind ja auch verschiedene Aspekte, muss man sagen. Also was die nicht können, ist quasi den ganzen Tag das gesamte Internet scrollen und abgrasen. Das ist halt, das wäre halt quasi kaum zu leisten. Deswegen haben die irgendwann gesagt, okay, wir machen an einer Stelle Stopp, sagen, wir lernen jetzt auf einer Datenbasis, die wir jetzt sozusagen aus dem Internet zusammengesammelt haben. Da gab es ja dann, oder gibt es ja auch jetzt eben so die Herausforderungen und Fragen, ne? Dürfen die das, welche Daten dürfen die überhaupt nehmen, Urheberrechtsverletzung etc. pp., da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, aber in diesem Fall hatten die halt gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Stand von dem Pool an Internet, das sie abgegrast haben, eben gehabt bis September 21, jetzt haben sie weitergelernt und wie gesagt, das andere wäre viel zu teuer und viel zu rechenintensiv, das dauerhaft zu machen. Deswegen wird das immer so schubweise aktualisiert werden, dass da immer dann zum Beispiel 1,5 oder 2 Jahre Internetwissen dazukommen. In Zukunft werden die auch viel stärker auswählen müssen, weil eben manche verbieten, dass man auf die Inhalte zugreift. Und der Internetzugriff, den es in ChatGPT oder in GPT über die API dann möglicherweise gibt. Ich glaube, die API selber macht das gar nicht, aber über die Plugins konnte man halt zugreifen und in ChatGPT zum Beispiel mit Bing browsen. Da ist es halt so, dass man dann gezielt auf eine URL geht, aber deswegen weiß das System nicht mehr als das, was eben in dieser URL zu finden oder unter dieser URL zu finden ist oder in diesem Link. Das heißt, da hat es erstmal nur dieses Wissen in Anführungszeichen oder kann das lesen und mit diesen Dingen was tun. Aber wenn dann zum Beispiel Kontextwissen fehlt, dann konnte es das halt bisher nicht beantworten. Und das ist jetzt halt eben aufgefrischt worden, sodass man jetzt wahrscheinlich auch fragen kann, wer ist eigentlich der Bundeskanzler? Das ist halt nicht mehr der Vizekanzler, wie es vorher war. Jetzt ist halt Bundeskanzler. Solche Sachen wird man halt jetzt richtig beantworten können. Und wichtig ist vielleicht auch nochmal zu sagen, Malte hat ja schon ganz viele Dinge noch ergänzt, eben, dass es für Entwickler jetzt anders geworden ist, dass man jetzt eigene Custom-GPTs bauen kann, ist vielleicht auch noch interessant und dass es halt wirklich auch multimodal geworden ist, im Sinne von, vorher war alles über Plugins geregelt oder über Beta-Funktionen. Dieses neue GPT-4 Turbo kann halt eben auch auf DALI zugreifen. Das ist ja dieser Bildgenerator zum Beispiel. Und da kostet aber jedes Bild einfach mal, das ich damit erzeuge. Und das muss einem halt auch bewusst sein, weil man halt einfach ganz andere Rechenkapazitäten nochmal abverlangt. Das heißt, das Bezahlmodell wird sich da sicherlich ein bisschen verschieben. Wir haben jetzt selber noch keinen aktuellen Zugriff. Also ich habe jetzt bis heute hatte noch keiner unserer Kolleginnen oder Kollegen Zugriff auf die neue Variante. Aber das wird sicherlich nochmal sehr spannend, insbesondere auch mit den größeren Kontexten, weil man damit ganz schön viel interessante Sachen anstellen kann.
Ja. Hier im Chat kam... Sorry.
Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, diese GPT-Funktion, also dieses Erstellen, was man da jetzt machen kann, ist ja auch etwas, was die Leute eben abholt bei einem Use Case, den man jetzt ja schon händisch häufig gesehen hat, dass die Leute eben dann gesagt haben, du bist jetzt zum Beispiel ein Autor und du schreibst Bücher und jetzt mach doch mal einen literarischen Text dazu. Da musste man jedes Mal ja immer wieder ChatGPT in Erinnerung rufen, was es ist. Und jetzt kann man sich eben dann so eine Art kleines Mini-ChatGPT selber bauen, wo dann solche Grunddaten hinterlegt sind. Und das Ganze ist dann auch nicht jetzt irgendwie nur für Entwickler möglich, die jetzt dann da großes Wissen haben, sondern das kann eigentlich von der Einfachheit her des Interfaces dann jeder machen. Was ich auch noch ganz interessant finde, bevor wir auf den Chat kommen, ist die Funktion oder beziehungsweise das Feature des Copyright Shields, den sie da auch vorgestellt haben. Das greift ja auch so ein Thema auf, was gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv diskutiert wurde und wo auch Ängste und Sorgen waren bei denjenigen, die damit etwas machen, dass eben Urheberrechtsverletzungen dann plötzlich sozusagen, nehmen wir mal einen App-Entwickler, der jetzt irgendwie so GPT integriert und dann wird da irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material ausgespielt. Was ist denn dann? Hängt man dann damit drin? Und da gab es jetzt diese relativ pauschale Aussage, dass da eben dann OpenAI dann damit reinspringt sozusagen, wenn es um diese Urheberrechtsfragen geht, sodass man eigentlich als Nutzer, als Entwickler, der dann eben GPT nutzt über die API, sich da zumindest vorläufig erstmal sorgenfrei bewegen kann.
Ist die Hoffnung. Also das wird ja auch noch sehr spannend. Ne? Ich meine, da fragt man sich auch, warum machen die das? Das ist ja durchaus ein Wagnis und wird auch einige Leute herausfordern sicherlich, dann halt vielleicht tatsächlich auch nochmal vorzugehen. Ne? Das ist ja ohnehin die große Frage. Wann kommen noch mehr Urheberrechtsklagen? Wann gehen die direkt auf OpenAI nochmal los? Da bin ich halt wirklich sehr gespannt. Aber irgendwie geht es ja vermutlich darum, eine gewisse Sicherheit zu geben. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sagt, hey, baut euch zum Beispiel auch Custom-GPTs oder setzt es verstärkt über die APIs ein, und zwar in einer so einfachen Art und Weise, wie Malte ja gesagt hat, zum Beispiel über diese JSON-Snippets, sage ich mal, die da hinten rausfallen können, dann ist ja deren Ziel ganz klar, sie wollen halt den Markt weiter für sich bereiten und aufmachen und dann müssen sie auch gleichzeitig Sicherheit geben. Und diese Sicherheit existiert halt bisher nicht, weil alle die Sorge haben müssen, wenn ich irgendwas damit mache, dann werde ich früher oder später in Copyright-Probleme laufen. Das ist ja eine riesen Herausforderung. Insofern ist es ganz schlau, das zu sagen, aber ich finde es auch ein ganz schönes Wagnis, das auf der anderen Seite zu machen, dass die sagen, okay, wir stellen uns dahin, weil im Endeffekt können die eine ganz große Legal-Abteilung aufbauen. Ich weiß nicht, ob die schon dran sind, habe ich mich noch nicht umgeguckt, aber das finde ich halt schon durchaus eine spannende Sache.
Der reiche Onkel, der die Party bezahlt, war ja auch mit auf der Bühne.
Ja, genau.
Microsoft-Chef.
Genau. Bevor wir jetzt dann nochmal über dieses In-Person-Event sprechen, wollte ich einmal kurz in den Chat noch reinschauen. Da hat nämlich zum Beispiel Gigapixel GmbH gefragt, ist der neue Stand auch in der kostenlosen Version schon drin?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also wird, glaube ich, auch nicht reinkommen. Ja. Ist ja jetzt schon so. Die kostenlose Version hat ja auch GPT-4 nicht enthalten. Also oder ist vielleicht gemeint der Wissensstand? Haben Sie, glaube ich, nicht gesagt. Sie haben immer nur von den GPT-4 Turbo gesprochen an der Stelle, meine ich. Aber ich gehe davon aus, dass Sie auch bei der anderen Variante den Wissensstand mindestens nachziehen. Aber diese ganzen anderen Funktionen werden halt da nicht reinkommen, weil es ist ja ganz klar, das eine ist zum Anfüttern und das andere ist halt dazu da, dass man Geld verdient. Ja? Also das ist, ich meine, würde jeder wahrscheinlich so machen, der sowas anbietet, muss man mal sagen.
Vor allem, wenn du solche Kosten hast.
Ja, die Kosten sind ja enorm. Also da, ich weiß nicht, ob wir gleich auf den Chat eingehen. Ne? Da sind so Fragen drin, die natürlich damit zusammenhängen. Ne? Der optimale PC für KI, GPT-4 nach Hause holen. Ja, schwierig. Insofern schwierig, als dass man halt die ganze Zeit ja auch bei der Beantwortung der Fragen, wenn es jetzt über das Chat-Interface ist oder auch sonst, da laufen ja immer noch im Hintergrund ganze GPU-Cluster, damit das halt alles so funktioniert. Man kann ja nicht alles anlernen, eine Standarddatenbank nehmen und ist dann fertig, sondern man braucht weiterhin diese ganzen Funktionen dafür. Und das ist halt was man zu Hause nicht ganz so gut machen kann. Da kann man Bildgeneratoren machen, das funktioniert ja auf den Grafikkarten. Man kann auch einen eigenen Chatbot machen, aber der kann nicht mit so vielen Parametern rumhantieren, wie es jetzt zum Beispiel bei GPT-4 ist, zumindest noch nicht. Da gab es ja dann auch bei diesen Open-Source-Modellen dann Varianten, mit denen halt die ganzen Parametersets so zusammengedrückt wurden, dass man sogar eine Art GPT auf dem iPhone benutzen konnte, ne? Oder auch kann. Also, aber das ist halt eine ganz andere Geschwindigkeit. Und wenn einem die, ich sag mal, diese Beschleunigerfunktionen für KI fehlen, dann ist auch die Antwort auf ein Hallo, wie geht's dir, von so einem Chatbot ein bisschen langsam, kann man sagen. Das ist nichts, womit man sich unterhalten möchte.
Dann noch eine Frage aus dem Chat von Capilino. Bezahlt man also pro Token? Da hatten wir ganz am Anfang drüber gesprochen, dass es jetzt billiger sein soll.
Also sie haben sehr, sehr viel über die Token auf jeden Fall gesprochen. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Also man müsste noch mal in die Meldung gucken, die netterweise ja der Kollege Daniel Sokolov damals sehr schnell geschrieben hat, als die Keynote gelaufen ist. Ich meine, da ging es sehr, sehr deutlich auch um Tokens und was die einzelnen Zugriffe oder Kontextvarianten und so weiter dann jeweils kosten. Das sind immer so Centbeträge. Bei den Bildgeneratoren war es relativ teuer, aber sonst sind Centbeträge, die läppern sich dann halt zusammen. Bisher gibt es ja so einen Pauschalpreis, ne, für das Plus, die Plus-Variante, aber je größer die Kontexte werden, desto größer der Aufwand und desto anders wird irgendwann das Bezahlmodell werden müssen.
Okay, dann würde ich sagen, kann Malte jetzt noch mal ein bisschen was zum In-Person-Event erzählen.
Ja, das ist ja in heutiger Zeit ja schon etwas Besonderes, wenn eine Entwicklerkonferenz dann tatsächlich mit einem Vortrag vor Publikum stattfindet und das Streaming sozusagen nur Add-on ist, dass dann eben auch alle, die zu Hause geblieben sind, dort teilhaben können. Das fand ich ganz interessant und das hat mich auch, was der Sam Altman da gemacht hat, so in der Art und Weise, wie er es vorgetragen hat und wie die Resonanz war, mich so ein bisschen an die, ja, Apple-Entwicklerkonferenz erinnert vor so ein paar Jahren, so, wo diese Jahre, diese Jubeljahre, sage ich mal, jetzt ist ja so ein bisschen alles konsolidiert, jetzt geht es ja häufig so eher so um Detailverbesserungen, was man noch besser machen kann im Betriebssystem bzw. was für Entwickler so ein bisschen besser ist. Aber hier sehen wir ja so ein bisschen diese Aufbruchstimmung, die wir ja auch dann da im Apple-Universum vor ein paar Jahren gerade im Entwicklerbereich sehr stark hatten. Und das fand ich war sehr spürbar. Und es war eben aber auch eine Präsentation, die, wie ich fand, sehr stringent erzählt war und die ganze Veranstaltung ging ja auch, glaube ich, irgendwie unter einer Stunde. Das konnte man sich sehr gut angucken, kann man sich ja nach wie vor sehr gut angucken, ist bei YouTube ja abrufbar. Und das fand ich einfach irgendwie erfrischend. Also ich muss sagen, so ein bisschen so dieser Spirit, gerade bei OpenAI gibt es ja auch so einige Punkte, wo man ja auch manchmal so denkt, naja, okay, interessante Entwicklung, auch wie das da weitergeht. Aber das fand ich jetzt schon, das hat sehr schön eben diesen Spirit gezeigt, der momentan in der Entwickler-Community auch ist, was das Thema KI angeht und wie OpenAI das aber auch ziemlich geschickt befeuert. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
Also doch, ich fand es auch auf jeden Fall interessant. Ich fand es auch sehr erfrischend, insofern, als dass es sowas mal wieder gegeben hat. Ich finde es ja sehr schade, dass Apple das nicht mehr macht, sondern immer diese Retortenveranstaltung. Ich glaube, dadurch ist da durchaus einiges an, wie soll ich mal sagen, an Spannung, kann man ja nicht sagen. Es ist ja meistens ganz vieles vorher klar, aber es ist ein bisschen was weg. Es ist immer ein bisschen, es ist ein bisschen zu sehr durch orchestriert, sage ich mal. Und vorher hat man immer noch gehofft, vielleicht geht auch irgendwas schief, aber so kann nichts mehr schief gehen. und es wirkt halt alles aus der Retorte. Es gibt auch keinen Applaus mehr. Man weiß nichts mehr über die Reaktionen der Leute. Ja. Das fand ich auch immer sehr spannend. Also das vermisse ich gerade bei Apple sehr. Ne, Google hat ja dann doch jetzt auch die Google I.O. wieder mal Teil vor Ort gemacht und so. Das finde ich irgendwie schöner. Es gibt dem mehr Aufmerksamkeit, finde ich. Und insofern fand ich das ganz spannend. In diesem Fall war es natürlich auch nochmal spannend, eben weil wie meintest du schön, der reiche Onkel ja auch noch auf der Bühne war. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das andere wirkt halt ein bisschen steril. Ne? Und das hier ist schon ganz spannend. Und für die natürlich auch sehr, sehr interessant, einfach mal vor Ort die Reaktion zu spüren, da direkt mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Weil wie gesagt, die wollen gerade einen Markt ganz groß aufmachen. Und haben da ja einiges durchaus schon geschafft. Und die müssen natürlich auch gucken, wo bleiben sie denn? Ne? Nicht jeder schafft es so wie Apple, dann so viel Marktanteile zu halten, weil die sind halt einer der Player, sind sicherlich ein Vorreiter. Aber müssen wir mal gucken, ob das sich so halten lässt. Tatsächlich.
Ja. Ja, also ich finde, die Spannung geht ja auch davon aus, gerade durch diese Applauskomponente, ne? Also dass du auch siehst, diese unmittelbare Reaktion ist dann dieses Feature, was jetzt gerade als großer Leuchtturm für die Entwickler vorgestellt wird, auch wirklich aus Sicht der Entwickler so spannend. Das ist ja so eine Unmittelbarkeit, die hast du eben bei diesen voraufgezeichneten Sachen nicht. Das liest du hinterher bei Twitter oder währenddessen, aber es ist halt wirklich räumlich getrennt von der Veranstaltung. Gut, ich meine, deshalb mag Apple die voraufgezeichneten Videos ja auch so gerne, weil sie dadurch ja eben die volle Kontrolle über die Darstellung haben. Ich würde allerdings auch mal sagen, dass ich glaube oder mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht bei der Entwicklerkonferenz in Zukunft wieder vielleicht was anderes machen. Also diesen Wunsch von Entwicklern, dass sie da eben doch wieder eine andere Form finden, den habe ich sehr deutlich vernommen jetzt bei der letzten Entwicklerkonferenz. Da bin ich mal gespannt, ob sie dem so tatsächlich widerstehen können, weil auch ja Google und andere das ja eben auch ja da wieder zurückgekehrt sind eben zu dieser ganzen Sache.
Vielleicht hilft ja jetzt auch OpenAI dabei, nochmal den Trend wieder umzukehren.
Ja, ich meine, was bei OpenAI halt bemerkenswert ist, so Google, Apple und Konsorten, das sind natürlich große Player, die jetzt ja Jahre oder Jahrzehnte lang schon am Start sind und dementsprechend nicht bei Null anfangen. Aber OpenAI ist ja nach wie vor eigentlich noch ein relativ junges Unternehmen. Und auch der Chef ist ja noch nicht so lange in dieser sehr prominenten Position, also beziehungsweise in der Aufmerksamkeit, die das ganze Thema bekommt. Und dafür, finde ich, machen sie das ziemlich gut und ziemlich professionell. Also da haben wir andere Firmen gesehen, die hatten eine viel längere Entwicklungskurve, bis dann eben die Präsentationen mal so eine Güte hatten und das nicht wie so eine wirre Veranstaltung wirkte, wo man sich dann nachher raussuchen musste, was denn jetzt wichtig ist und was nicht.
Ja, dann sind wir gespannt, wie OpenAI sich weiterentwickeln wird, wenn wir jetzt schon positiv überrascht sind. Ich würde sagen, wir schließen aber das erste Thema dann jetzt einmal ab und gehen in die erste Rubrik.
Die What the Fuck News der Woche.
Ja, die What the Fuck News der Woche heißt heute ausgeliefert: Lieferando bewirbt Hate-Profil auf Google Maps. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Investigativstory von unseren CT-Kollegen. Die haben bemerkt, dass bei Google Maps eine Werbeanzeige von Lieferando aufgetaucht ist, die für das Dönerrestaurant Kotz Alania Gammelfleisch warb. Also offensichtlich eine diffamierende Fake-Anzeige. An der gleichen Adresse gibt es nämlich auch noch das Restaurant Ötz Alania Döner, das echte Restaurant. Recherche unserer
sogar.
Ja, ist gut.
Habe ich immer. Ja, die sind gut, kann man hingehen. War kein Gammelfleisch, solange ich es gegessen habe. aber es ist wirklich, ich habe das auch mal gesehen, dachte so, hä, was soll das denn? Aber ich habe mir dabei gar nicht so viel gedacht. Das war irgendwie, aber ja.
Also die Recherchen von unseren Kollegen haben dann auf jeden Fall ergeben, dass es sich bei der Werbeanzeige tatsächlich um eine echte Werbung von Lieferando gehandelt hat. Lieferando und Google wurden dann eingeschaltet und die haben sich dann ebenfalls auf Spurensuche begeben und haben herausgefunden, dass es sich um ein gefälschtes Firmenprofil gehandelt haben muss. Lieferando gab an, dass das Unternehmen keinen Einfluss auf die Firmenprofile von Partnern nehme und die Anzeigenschaltung automatisch anhand von übereinstimmenden und validierten Adressdaten erfolge. Die CT-Kollegen vermuten deshalb, dass ein enttäuschter Kunde oder Konkurrent ein Profil mit einem seriösen Namen angelegt hat, um den Google-Richtlinien zu entsprechen und dann erst nach Veröffentlichung der Anzeige den Namen in Kotz Alania Gammelfleisch geändert hat. Verantwortlich für diese diffamierende Anzeige möchte jetzt weder Google noch Lieferando sein. Google schiebt Lieferando als Werbetreibenden vor, der für die Anzeige bezahlt hat. Dort ist man sich allerdings keiner Schuld bewusst, weil man das Firmenprofil nicht für die Werbekampagne ausgewählt habe und sieht die Schuld bei Googles Algorithmus, der den Abgleich zwischen Partnerunternehmen Lieferandos und den Firmenprofilen übernimmt. Google ist sich des Problems aber eigentlich sogar bewusst. Sie haben nämlich angegeben, dass man eine Kombination aus menschlichen Bedienern und branchenführender Technologie nutze, um rund um die Uhr betrügerische Inhalte genau zu überwachen und Muster für potenziellen Missbrauch zu identifizieren. So habe man allein in 2022 rund 20 Millionen Versuche unterbunden, gefälschte Firmenprofile anzulegen. Warum trotz allem das Kotz Alania Gammelfleischrestaurant nicht aufgefallen ist, bleibt Googles Geheimnis.
Vor allem, mal ganz ehrlich, als ich das mal gesehen habe und dachte noch so, hä, das kann ja nicht sein, ist doch irgendwie ein schlechter Scherz, das ist wahrscheinlich ein Jahr her. Also ich meine, da hat in der Zeit gar kein Algorithmus irgendwas getan oder gefunden, muss man mal sagen, wenn die so behaupten oder sagen, und es wird auch stimmen, die werden ganz viele solche Dinge wegbekommen haben, aber vermutlich waren das deutlich auffälligere Dinge, wo halt viel klarer für einen Algorithmus ist, dass es halt irgendwie Quatsch ist, aber dass der Algorithmus dann vermutlich keine Wortprüfung macht und schaut, sind das diffamierende Äußerungen, die da drin stehen. Ja, so weit sind sie halt noch nicht.
Ja, da ist irgendwie ein bisschen was
schiefgelaufen. Könnt ihr mal ChatGPT fragen, ob es eine tolle Idee ist, seinen Dönerladen so zu nennen.
Naja, es war ja wohl nicht so gedacht als Werbung. Sondern
nee, eben. Ja, umso interessanter, wenn da, also, ne, also diese Lieferando-Rolle dazwischen ist sowieso ja komisch. Lieferando macht das ja oft, manchmal mit dem Segen, so wie ich das verstanden habe, aber meistens eben auch ohne den Segen von irgendwelchen Restaurants und setzt sich sozusagen damit dann an die Spitze der Google-Ergebnisse, meistens oberhalb von dem Ergebnis des eigentlichen Restaurants. Und wenn dann sowas passiert, ist das natürlich super blöd. Also mir ist es tatsächlich aber auf Google Maps aufgefallen.
Ja. Ja, wer sich da nochmal genauer informieren möchte, gibt es natürlich einen Beitrag bei uns auf der Seite und den Bericht gibt es auch nochmal in der CT, glaube ich, in der nächsten Ausgabe.
Und vielleicht einfach mal als Wiedergutmachung, falls ihr in Hannover seid, geht doch mal bei dem Dönerladen vorbei.
Ja, testet mal, ob es da Gammelfleisch gibt.
Na,
oder nicht. Willen. Aber anscheinend ja nicht.
Nein, nein. Also das war schon.
War okay.
Ja, ich esse ja kein Fleisch mehr, deswegen kann ich es jetzt nicht mehr sagen, aber ich gehe mal davon aus, also das ist immer noch gut.
Wir schließen die What the Fuck News mit einem sehr schönen Zitat von A State of Trance aus dem Chat. Döner macht schöner, sieht man an Volker.
Ja, super, danke. Das klingt ein bisschen ironisch, aber hey.
Finde ich süß. Okay, jetzt geht's aber weiter mit Thema 2 und da geht es um YouTube. YouTube geht nämlich seit ein paar Wochen verstärkt gegen Werbeblocker vor und zeigt Zuschauern Warnhinweise an, die sie zum Deaktivieren der Adblocker bewegen sollen. Und das scheint auch zu funktionieren. Viele Werbeblocker-Anbieter haben seitdem eine deutlich gestiegene Menge an De- und Neuinstallationen registriert. Angeblich haben bereits hunderttausende Nutzer ihre Werbeblocker deinstalliert. Die Zuschauer suchen offenbar aber auch nach Alternativen, um die Werbung trotzdem vermeiden zu können und greifen dabei auch auf Microsoft Edge zurück. Es wird nämlich vermutet, dass Google Chrome die YouTube-Blockade unterstützt. Parallel zu den Warnhinweisen hat YouTube auch noch die Zahl der angezeigten Werbespots erhöht und die Preise für das werbefreie Premium-Abo teils deutlich erhöht. Wird man dann also in Zukunft nur noch die Wahl haben, entweder die Werbung anschauen zu müssen oder ordentlich für die Werbefreiheit zu bezahlen?
Streiche in Zukunft ist ja eigentlich jetzt schon der Zustand, den Google jetzt schon eigentlich herbeigeholt hat, dass es darauf hinausläuft. Und ich glaube, einmal mehr müssen wir uns von einem kostenlosen Zeitalter da verabschieden, das wir da im Netz hatten. Das ist ja nicht das erste Mal, das gab es ja schon einige Male, dass die kostenlose Kultur auf der Kippe steht und die Diensteanbieter sind jetzt halt an einem Punkt angelangt, wo sie augenscheinlich jetzt dann eben auch tatsächlich sie haben ja auch Kosten und sie haben auch relativ viel eben ja sehr günstig gemacht oder eben auch verschenkt in der Vergangenheit. Und jetzt fangen sie an eben zu schauen, dass sie doch eben die Sachen zumindest ihre Kosten mindern, wenn nicht sogar eben in den Bereich der schwarzen Zahlen kommen. Und jetzt merken wir einfach mal, oh je, wenn man da gigabyteweise Videodaten über die Leitung jagt, das scheint ja dann doch irgendwie einen gewissen Traffic zu erzeugen oder Speicherplatz zu brauchen. Und dafür muss man Geld bezahlen. Und es zeigt sich eben auch, dass Werbung für dieses Thema augenscheinlich entweder nicht auskömmlich genug ist oder aber eben auch dann die Nervquote einfach hochgeht. Weil wir sehen ja eben jetzt auch, das Werbevolumen hat ja stark zugenommen. YouTube zeigt zum Beispiel auch jetzt bei aufgezeichneten Livestreams wie dieser zum Beispiel gerne dann hinterher in sehr enger Taktung dann Werbespots, wo ich auch schon eben dann bei vielen Anbietern von Livestreams, die man hinterher angucken kann, dann eben da in Foren Beschwerden gelesen habe, dass die Leute dann wirklich genervt waren davon, womit ja eben auch die Leute, die Nutzer dazu gedrängt werden, von YouTube eben dann doch besser in den Werbefreitarif dann zu wechseln.
Kennt man ja ein bisschen auch vom Fernsehen, ne? Die wurden halt nur durch Regulierung dazu gezwungen, ein Mindestmaß an Zeit zwischen den Werbungen, sage ich mal, zu haben. Das ist ja jetzt bei YouTube nicht der Fall. Aber man muss ja auch nochmal das so ein bisschen ins Verhältnis setzen, ne? Wenn man sagt, ja, hunderttausende Leute haben jetzt ihren Adblocker neu installiert, deinstalliert, wie auch immer. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Im Januar war die monatliche Nutzung bei 2,5 Milliarden Menschen bei YouTube. So, da sind Hunderttausende klingt erstmal wahnsinnig viel, ist aber bei der Menge an Leuten relativ unwichtig für Google. Nichtsdestotrotz sieht man, wo die hinwollen. Die selber müssen ja den Werbemarkt verändern. Ne? Die werden ja irgendwann anfangen, wobei das ein paar Mal verschoben wurde, die Third-Party-Cookies zu löschen. Das heißt, das Werbeumfeld wird sich verändern. Deswegen werden die jetzt, glaube ich, besonders viel testen, was sie da so, ne, was da so machbar ist. Und natürlich ist für die viel besser, wenn sie, keine Ahnung, 10 Euro pro Monat von einem Kunden bekommen. Wenn sie nur einen Bruchteil ihrer 2,5 Milliarden Nutzer dahin bekommen, wenn es nur 1% ist, dann ist das richtig viel Geld. Und Google ist aber natürlich ein Werbeunternehmen, ne? Muss man, oder lebt von der Werbung. Und das darf man ja dabei sowieso nicht vergessen. Ne? Google ist groß geworden, damit Werbung zu verkaufen und da über die Einnahmen dann was zu erreichen. Deswegen wird das wahrscheinlich noch schlimmer werden, gehe ich mal von aus. Aber natürlich wird auch auf der anderen Seite die Adblocker Industrie ist es ja nicht. Also die Adblocker-Entwickler, sage ich mal, die uBlocks und Co. dieser Welt, die werden natürlich so ein Katz-und-Maus-Spiel anfangen. Und das betrifft aber die allerwenigsten und die Leute, die irgendwann genervt sind, die werden dann halt in dieses Abo wechseln und die anderen, die ignorieren es halt einfach. Funktioniert ja auch. Ich meine, gucke immer noch ganz viele Leute ja auch Fernsehen mit Werbung. Und wir sehen ja auch, dass jetzt die Video- Dienste anfangen, ne, wie bei Amazon Prime, dass da jetzt Werbung reinkommt. Eigentlich das, wovor man geflüchtet ist. Und bei YouTube hoffentlich wahrscheinlich auch selbe. Also und auf Dauer ist das ja auch der Weg, den man gehen muss. Aber das ist immer die Frage, können die Leute nicht woanders hinwechseln? Gibt natürlich gerade bei Videodiensten nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Also bei solchen Videodiensten wie YouTube. Sei denn, man geht in die Hochkantformate, dann ist man irgendwann bei Meta oder bei TikTok. Aber da ist man ja bei ganz anderen Formaten unterwegs, ganz anderen Längen unterwegs. Ne? Da ist ja ganz andere, gibt's ja eine heiße Show, kann man auf TikTok noch nicht so gucken zum Beispiel.
Als Vertical, das wäre doch mal was.
Ja, als Vertical, das wäre noch einfach, aber die Länge.
Aber wir sehen ja auch bei Meta zurzeit, dass sie jetzt einen Tarif anbieten, dass du das werbefrei genießen kannst, was sie ja dann vor allem machen, um dann eben den Bestimmungen der EU gerecht zu werden, dass sie dann eben nicht so viele Daten sammeln und dann haben sie eben eine Alternative, die ja kaum einer greifen wird, weil die Leute dann sagen, ich will doch nichts dafür bezahlen, ich möchte es weiterhin kostenlos haben. Aber ich glaube schon, dass wir auch so ein Stück weit, wenn ich so die News der letzten Zeit betrachte, an so einem Punkt sind, wo diese ja so schöne alternative Welt, wo viele gesagt haben, ja, das ist alles Alte ist doch überkommen, dann eben so ein bisschen Risse bekommt. Ne? Also man sieht es ja auch jetzt zum Beispiel im Online-Versandhandel, wenn wir dann sehen, dass dann eben dann plötzlich angefangen wird, dass immer mehr Online-Versandhändler die kostenlose Retoure abschaffen und jetzt dann plötzlich dann Geld dafür nehmen. Vorher haben wir den stationären Einzelhandel mit all seinen Unzulänglichkeiten und strukturellen Problemen die lange Nase gezeigt und haben gesagt, oh wunderbar, tolle Online-Welt und wenn es nicht passt, schicke ich es 30.000 Mal hin und her. Und jetzt plötzlich kostet das dann Geld und macht dann irgendwie dann auch nicht mehr so viel Spaß, dann zumindest bei bestimmten Artikeln. Und man sehnt sich dann danach zurück, dass man bestimmte Sachen vielleicht vor Ort auch angucken kann. Und dann hat man dieses ganze Retourenwesen nicht an der Backe. Und so ist das ja auch bei Medienformen. Also YouTube war ja auch so durch dieses ganze Kostenlose ja auch so eine wunderbare Welt, wo man gesagt hat, warum soll ich denn noch für so ein Abo, für so einen Fernsehdienst oder irgendwas da bezahlen? Das kriegt doch alles kostenlos bei YouTube. Und jetzt sieht man, jetzt haben sie Reichweite, jetzt machen sie den Sack zu. Also ich bin sehr gespannt, was das so mit dem Netz macht, aber auch natürlich, inwieweit sie das dann auch wirklich durchsetzen können, wie Volker sagt. Das ist ja eben ein Katz-und-Maus-Spiel, was da jetzt beginnt und wo dann die Frage ist, ob denn tatsächlich eben Google so sehr Herr der Lage ist, dass sie das dann wirklich effektiv unterbinden können. Andererseits gehen sie ja so weit, dass ja sogar schon die EU-Datenschützer jetzt auf den Plan gerufen werden und ja sagen, Moment mal, die Adblocker-Erkennung geht da aber ein Stück weit zu weit, die da bei YouTube betrieben wird.
Vielleicht gucken wir einmal in die Kommentare. Die Leute sind davon nämlich gar nicht begeistert, was YouTube da macht.
Ach nee.
Ach nee. Überraschend. haben wir zum Beispiel Surfax sagt, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, sich von YouTube zurückzuziehen. Heise läuft auch auf Twitch und was braucht man mehr? Dann beschweren sich die Leute, dass da halt auch Scam-Werbung kommt und dass man das nicht unterstützen sollte. Dann das, sagt zum Beispiel Capellino, sagt, wenn die Werbung wenigstens passen würde, wenn ich Werbung über Tampons bekomme, weiß ich, dass das noch nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass man sich dann mehr über die Werbung freut, nur weil sie passt, oder?
Na, sagen wir so, dann stört sie vielleicht oft nicht so sehr, wenn man, aber so merkt man natürlich mal so, ah, so ein Quark, ne, das ist ja irgendwie, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ich glaube, da gibt es auch so Mentalitätsunterschiede. Ich glaube, in den USA habe ich den Eindruck, dass die Leute damit viel besser leben können, weil die sowieso noch einen ganz extrem viel stärkeren Werbemarkt hatten und auch noch vielleicht haben als wir. Und in Deutschland ist, glaube ich, so, dass die Leute viel schneller überhaupt von Werbung genervt sind, als, sage ich mal, der durchschnittliche Amerikaner.
Ja, ihr sagt auch passend, Blue M. Ralf sagt, ich bin zurzeit von der Werbungszunahme auf YouTube genervt, werde gewiss zu keinem Abo wechseln, sondern eher einfach wesentlich weniger YouTube konsumieren. Es wird dann vielleicht auch spannend, ob das tatsächlich passiert, ob das merkbar wird, dass Leute weniger YouTube schauen werden. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn es jetzt wirklich auf die Spitze getrieben wird, ähnliche Züge annimmt, wie wir das jetzt bei Twitter sehen. Dass du auf der einen Seite ein Wachstum alternative Dienste hast, also eine Fragmentierung des ganzen Feldes, dass die Welt eigentlich komplexer wird, weil du nicht mehr eine Anlaufstelle hast. YouTube ist ja das, was so für so einen Kurz-Social-Dienst dann eben Twitter lange Zeit war. Aber jetzt ist Twitter ja eben auch die, zumindest so, meine Bubble ist total fragmentiert. Einige halten die Stellung auf Twitter, andere sind mittlerweile sind nur noch bei Mastodon und viele sind bei Blue Sky. Man hat im Prinzip drei Apps, wo man reingucken muss. Und etwas Ähnliches könnte da an der Stelle natürlich dann auch drohen, weil die Leute sich dann alternative Wege suchen.
Dann wird gibt nicht so wahnsinnig viele natürlich an der Stelle.
Noch
bisher.
Nicht. Noch nicht. War bei Twitter aber auch so. Ich meine, erst der Bedarf erzeugt ja häufig auch das Angebot.
Bin ich gespannt, ob es eine zweite Video- oder dritte Videoplattform à la YouTube dann irgendwann gibt. Ein paar haben es ja versucht, aber so richtig durchgestartet haben die alle nicht. Ne? Also Vimeo für Qualitätsinhalte und so, das ist ja alles unter ferner Liefen im Vergleich zu YouTube.
Was Streams angeht, da wird hier im Chat auch schon darauf hingewiesen, dass bei Twitch halt auch Werbung geschaltet ist und niemand sagt, dass die sogar während des Streams ausgespielt wird und man in der Zeit gar nicht mehr hört, was im Stream gesagt wird. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja noch nerviger.
Ja. Ja, mal schauen,
wie es das so darauf hinausläuft. Werdet ihr wohl weniger YouTube gucken oder werdet ihr euch das Premium-Abo doch dann irgendwann zulegen? Oder habt ihr das schon? Ich weiß es ja nicht.
Ich glaube, ich müsste noch mal gucken. Ich gucke gar nicht mehr so viel YouTube, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe aber ein Premium-Abo. Das liegt nur daran, dass ich Google Music mal abonniert hatte. Und das ist, glaube ich, ja in YouTube Music aufgegangen. Und das wiederum, gibt's das noch? Nein, ist das in YouTube? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie automatisch auch in so einen YouTube-Premium-Account gewandert. Deswegen müsste ich eigentlich ein werbefreies YouTube aus irgendwelchen Gründen haben. Aber wer weiß, wie lange noch. Vielleicht habe ich es auch nicht mehr. Ich müsste mal wieder schauen. Stimmt, Dailymotion fiel mir eben nicht ein. Die gibt's noch. Da weiß ich überhaupt nicht, wie das werbetechnisch aussieht. Ne, ist ja alles so ein YouTube-Klon aus Frankreich? Weiß ich gar nicht mehr, wo die herkamen.
Das war ja lange Zeit der Geheimtipp, sich in Argentinien ein YouTube-Premium-Abo zu holen, weil der Währungskurs dann so ist, dass man irgendwie nur 2 Euro oder so bezahlt. Aber es geht nicht mehr, also nicht ausprobieren. Verstößt auch gegen die Regeln. Gut, das muss ja sowieso jeder selber wissen, aber letzten Endes ist wohl der Weg, da haben sie wohl auch sich da professionalisiert. Ich hatte tatsächlich YouTube-Premium jetzt vor ein paar Wochen mal, aber auch nur aus einem Grund, weil ich dann diese Offline-Schau-Funktion mal nutzen wollte. Da musste ich nämlich stundenlang im Flugzeug sitzen, habe mir noch ganz schnell ein paar YouTube-Videos draufgeladen und dann habe ich das mal gemacht. Aber ich habe echt festgestellt, für mich ist das einfach viel zu teuer. Also so in dem Maße nutze ich YouTube nicht, dass sich das für mich rechnet.
Ja, das könnte so ein Problem werden, ne? So Facebook-mäßig. Warum sollte ich dafür bezahlen?
Ja. Ich nutze es auch nicht tatsächlich. Ich habe aber das Ding, dass ab und zu, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob YouTube das extra macht, ab und zu habe ich plötzlich die Funktion von YouTube Premium. Also, dass ich zum Beispiel die App schließe und es trotzdem im kleinen Bildschirm weiterläuft, obwohl ich es nicht abonniert habe. Und das ist dann immer nur so einmal möglich. Und ich weiß nicht, ob sie mich damit ködern wollen, weil ich dann jedes Mal denke, wie cool, es läuft weiter, obwohl ich rausgegangen bin aus der App. Ja, vielleicht ist das, wer weiß, vielleicht ist das eine Strategie von denen, dass sie da denken, vielleicht irgendwann werde ich schwach und abonniere es dann doch, weil sie mir ab und zu zeigen, wie cool es ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler.
Spätestens jetzt werden sie es tun.
Es ist halt, es passiert regelmäßig bei mir, heute wieder. ging das kurz. Naja, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich befürchte, wir kommen um diese ganze Werbung oder das ganze Bezahlen irgendwie nicht mehr drumherum. Bei jedem Streaming-Angebot scheint das ja jetzt so zu passieren. Müssen wir durch. Oder wir gucken wieder nur noch Fernsehen. ARD und ZDF, da kommt ein bisschen weniger Werbung.
Das stimmt. Noch.
Noch, ja. Okay. Dann machen wir jetzt aber... Genau, wir machen mit dem Toten der Wochen weiter. Der Woche weiter.
Oh, wie böse.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Und?
Ja, er ist leider tot, I'm sorry. aber es ist heute, glaube ich, jemand richtig Spannendes. Es ist nämlich der gute Jack Kilby, das ist ein US-amerikanischer Elektroingenieur gewesen und der wird als der Vater des Mikrochips bezeichnet und er wäre gestern 100 Jahre alt geworden. Also auch Jubiläum quasi. Und wie immer erzähle ich euch ein bisschen was zu dem netten Jack. Der wurde 1923 in Missouri geboren und studierte in den 40ern Elektrotechnik. 1958 fing er dann einen neuen Job bei Texas Instruments an. Das ist heute eines der größten US-amerikanischen Technologieunternehmen. Weil er als neuer Mitarbeiter da keinen Urlaub nehmen durfte, hatte er in den Sommermonaten das Labor für sich alleine und konnte sich ungestört mit der Tyranny of Numbers beschäftigen. Darunter verstand man damals das Problem, dass neue Computerdesigns immer mehr Komponenten aufwiesen, die sich immer schwieriger verdrahten ließen. Kilby hatte schließlich die Idee, dass alle Schaltungselemente wie Widerstände, Kondensatoren und Transistoren aus demselben Material bestehen sollten, damit sie in einem einzigen Chip enthalten sein können. Dann brauchte man keine Platine und keine aufwendige Verkabelung mehr. Und so ist es dann passiert, dass er einen integrierten Schaltkreis auf einem Stück Halbleiter entwickelt hat. Der erste Mikrochip, der so groß war wie ein halber Bierdeckel und den Grundstein für das Computerzeitalter legte. Damals verwendete Kilby zwei Transistoren für seinen Mikrochip. Mittlerweile sind rund 10 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von etwa 1,5 × 1,5 Zentimeter untergebracht. Eine der ersten Erfindungen, die Kilby mit seinem Mikrochip entwickelte, war der Taschenrechner. Kilby ist also auch der Erfinder des Taschenrechners. Im Jahr 2000, also mehr als 40 Jahre nach seiner Entwicklung des ersten Mikrochips, bekam Kilby schließlich den Nobelpreis für Physik. Er sagte selbst dazu: Es ist, als ob der Biber zum Hasen sagt, während die beiden auf den riesigen Hoover-Staudamm am Colorado starren: Nein, den habe ich nicht selbst gebaut, aber das Ding basiert auf einer Idee von mir. Jack Kilby ist dann 2005 mit 81 Jahren gestorben. 2014 sollte Kilbys Mikrochip-Prototyp dann noch vom Auktionshaus Christie's versteigert werden. Man fand aber keinen Käufer, der bereit war, die geschätzten 2 Millionen $ dafür zu zahlen. Hm. Hier habe ich noch ein Bild von dem ersten Mikrochip.
Sieht gar nicht aus wie ein Mikrochip, findet ihr auch?
So nach Ästhetikkriterien war jetzt nicht die beste Erfindung.
Da geht noch was. Und seine Lötfähigkeiten scheinen mir auch begrenzt. Egal.
Ja, aber eine krasse Erfindung, die er dann da gemacht hat, oder?
Ja, klar, ja. Also tatsächlich muss ich zugeben, zuerst dachte ich, den Namen kennst du, Dann fiel mir ein, nee, ich kenne Jack Kirby. Jack Kirby ist aber ein Comiczeichner.
Was für eine Verwechslung. Also,
tatsächlich, den Namen kannte ich nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt was ganz Schlimmes. Es gibt hier bestimmt gerade Kollegen, die wahrscheinlich am liebsten jetzt gleich durch die Tür kommen und mich hauen. Ich hoffe nur, sie kriegen sich mit.
Ich habe bei dem Bild erst an den Colonel von Kentucky Fried Chicken gedacht.
Hier bei ihm? Ja. Da präsentiert er doch nur so schön seine Erfindungen.
Ja.
Ja.
Ja, krass, nee, tatsächlich, der war mir jetzt nicht so gegenwärtig, der Name. Also ich.
Ja, schaut, dafür ist ja hier der Nerdgeburtstag da.
Weiterbildung.
Dass wir da hier die Leute kennen.
Besser lösen können.
Anna sorgt dafür, dass wir Bildungsfernsehen haben hier.
Na klar.
Das ist super. Bildungsauftrag, definitiv super. Echt gut.
Und nicht mal öffentlich-rechtlich, sondern privat. Also das ist schon klasse.
Mit sehr wenig Werbung.
Ja, das stimmt. Hervorragend.
Okay, aber genug. Ach so, jetzt das war jetzt ziemlich doof von mir, dass ich das gesagt habe, weil bevor wir nämlich jetzt in das nächste Thema gehen, gibt's Werbung.
Sehr schön. Oder auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Ja, doch. Ah, da war sie.
Werbung.
Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
Großartig. Ja, Überleitung.
Ja, bin ich ja mal richtig gut drin. Ne?
Ich finde das ganz toll, wirklich. Das
gut. Ja, Entschuldigung, es gab doch Werbung. Und es geht jetzt tatsächlich auch schon wieder im nächsten Thema mit einem Werbungsthema irgendwie weiter. Im Zuge einer Klage der amerikanischen Wettbewerbsbehörde und 17 US-Bundesstaaten gegen Amazon wegen Monopolstellung und rechtswidriger Geschäftspraktiken ist nämlich rausgekommen, dass Amazon wohl bewusst irrelevante Werbung in seine Suchergebnisse packt. Denn je mehr Werbung in den Suchergebnissen auftaucht, umso eher müssen auch Verkäufer guter Ware selbst Werbeplätze buchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Außerdem soll Amazon einen Algorithmus programmiert haben, der bei Preissenkungen der Konkurrenz direkt den exakt gleichen Preis bei Amazon ausgibt, um den Mitbewerbern die Chance zu nehmen, mit Preissenkungen zusätzlichen Umsatz zu erzielen. Die Frage ist, wundert uns das oder musste man solche Geschäftspraktiken eigentlich schon immer bei Amazon vermuten?
Eine Fangfrage. Also wie man manchen Restaurants nicht in die Küche gucken sollte, ne? Ja, nein, aber es deckt sich ja ein Stück weit mit dem, was wir ja mitunter schon gehört haben, wie bei Amazon teilweise vorgegangen wird. Und das ist ja jetzt ganz interessant, eben gerade dieser Punkt, eben mit, wir erhöhen jetzt letzten Endes das Werbevolumen, indem wir relativ willkürlich Werbung zulassen, die eigentlich jetzt dann dafür sorgt, dass gute Angebote oder Angebote guter Anbieter dann nach unten gelangen, damit die motiviert sind, dann eben selber Werbung zu schalten. Das finde ich schon sehr interessant. Und das Ganze ist jetzt herausgekommen, das sind ja Gerichtsunterlagen, die jetzt da entschwärzt wurden in diesem Kartellverfahren, das da ja läuft seitens der amerikanischen Wettbewerbsbehörde FTC mit einigen Bundesstaaten, die ja eben ja dort eben gegen Amazon vorgehen, weil sie sagen, dass sie ihre marktbeherrschende Stellung da ausnutzen. Und das geht ja noch viel weiter, ne? Es geht ja noch eben auch über die Frage, dass sie Algorithmen einsetzen, um zum Beispiel jetzt mit kleineren Mitbewerbern das komplett zu vermiesen, dass die zum Beispiel auch durch Preisnachlässe jetzt mal irgendwie noch Land gewinnen können, weil sofort bei Amazon die Preise dann auch runtergehen. Andererseits ein anderer Algorithmus lotet aus, wo Preislücken sind, wo man dann hochsetzen kann. Das ist ja irgendwie erstmal eigentlich normales wirtschaftliches Gebaren. Die Frage ist halt einfach bei der Größe und bei dem Gefälle, was dort ist, ist das eigentlich noch ein fairer Wettbewerb? Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Ich gehe mal davon aus, dass Amazon da möglicherweise einige Maßnahmen zurückdrehen muss. Also, weil ansonsten hätte die Wettbewerbsbehörde gar nicht erst mit dem ganzen Zeug anfangen müssen. Das ist schon echt spannend. Also vor allem, und dann gibt es ja noch andere Dinge, ne? Amazon hat inzwischen ganz viele selbst für sich produzierte Waren, ne? Mit diesen Amazon Basics und solchen Dinger und die Amazon Empfehlungen, da muss man sich auch irgendwie reinkaufen. All solche Dinge. Das ist ja längst nicht mehr so, als würde ich irgendwo in ein Regal gucken und alle Angebote nebeneinander sehen in einer fairen Art und Weise, sage ich mal, oder mich selbst überzeugen können. Das ist halt wirklich schwierig geworden. Und es gibt ja auch so Dinge, ne, ich hatte das jetzt gerade erst wieder bei so Haushaltsartikeln, wo einem dann erstmal das Abo angedreht wird für ein Produkt. Ja, sogar mit einem idealen Zeitpunkt, keine Ahnung, für ein Deo, alle 3 Monate kriegst du automatisch das Neue. Und dann muss man erstmal suchen, ich will aber eine Einzelbestellung machen. Ne? Und dann fehlt nur noch, dass es demnächst nachfragt. Bist du sicher? Möchtest du nicht doch lieber das Abo? Und. Also das ist echt, also ich meine, man muss zugeben, man hat das Gefühl, wenn man heutzutage in manchen, sage ich es jetzt freundlich, bei einem Elektronik-Discounter ist und da ein Produkt kaufen möchte. Man kommt da nicht raus, ohne dass die einem versuchen, noch eine Versicherung anzudrehen. Jedes Mal. Das ist quasi genauso ein Verhalten, nur dass das hier natürlich völlig automatisiert über eine Riesenplattform läuft, die natürlich weltweit marktbeherrschend ist. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass das so ist. Ja, also ja. Natürlich 2, 3 Konkurrenten, ne, mit ja. So AliExpress und so, aber alle anderen spielen doch quasi keine Rolle.
Also das macht Amazon übrigens auch.
Ja, klar. Amazon
also da, jedes kleine technische Gerät, und wenn du dir nur so irgendwie so ein 9,99 € Wecker da kaufst, dann kommt dann gleich so das Angebot, willst du eine Versicherung abschließen darauf?
Mach doch Ratenzahlung und so. Genau. Also das ist schon, ich kann das verstehen, so ähnlich wie jetzt, wie wir eben hatten, YouTube gucken, ist inzwischen richtig annoying teilweise, wenn man die Werbung sehen muss, und bei Amazon kaufen ist jetzt auch nicht viel besser. Also eigentlich müsste man ja denken, das ist doch die Chance, theoretisch für andere Plattformen, aber da ist ja dann auch wieder die Frage, ist die Bequemlichkeit nicht da, dann ist das Kaufen so einfach, dann haben die ihre Logistikzentren sozusagen als Edge-Cases gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, dann sind die so dicht dran wie kein anderer. Niemand anderes kann so schnell liefern wie Amazon, teilweise eben sogar am gleichen Tag. Da kann halt keiner mithalten. Und das ist halt nicht fair für den Markt, weil die machen ganz viel kaputt. Die machen wirklich ganz viel kaputt, und das muss man eigentlich unterbinden. Aber das schafft im Moment noch keiner.
Wenn die jetzt mit ihrer Klage in den USA durchkommen, würde das dann auch Einfluss auf den europäischen Markt haben?
Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest dann die Europäer sich bemüßigt fühlen, auch mal was zu tun.
Ja, das beflügelt ja immer. Wir sehen das ja beim Datenschutz, wie sich da gegenseitig da die Gesetzgeber beflügeln, dann eben durch ihr Tun, oder auch jetzt dann auch der Markets Act und der Services Act in Europa werden ja auch genau betrachtet, zum Beispiel von amerikanischen Gesetzgebern, und ähnliche Diskussionen über die Vormachtstellung der Gatekeeper werden ja dort auch geführt in den Vereinigten Staaten. Halt mit unterschiedlichem Tempo und unterschiedlichen Konsequenzen, aber man kann schon eben erkennen, dass das irgendwie dann doch häufig eine Auswirkung hat, und auch jetzt Man sieht natürlich schon mit Blick auf die EU-Gesetzgebung, dass die Tech-Companies dann auch teilweise eben eine Lex Europa machen, dass sie eben bestimmte Produkte, wenn zum Beispiel Meta jetzt dann eben sein neues soziales Netzwerk nicht für Europa öffnet, dann machen sie so einen extra Case auf sozusagen für Europa. Aber bei anderen Sachen kann man eben auch durchaus sehen, dass sie auch Funktionen international durchschlagen, die sie eigentlich aufgrund eben des europäischen Impulses machen. Nehmen wir jetzt auch mal wieder Apple mit dem USB-C-Anschluss. Da hat die EU ja mit ihren Vorgaben ja auch durchaus einen Anstoß gegeben, dann jetzt wirklich mal auf USB-C dann eben komplett rüber zu gehen. Und wer weiß, ob das so schnell dann eben passiert wäre, wenn es diesen Anstoß nicht gegeben hätte. Also es gibt eben durchaus diese Auswirkungen da. Insofern würde ich sagen, bei Amazon ist das sicherlich auch ein Punkt, zumal eben das Tun am Stammmarkt USA ja sowieso häufig bedeutungsschwerer noch ist für das Globale, als jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt in Europa jetzt nur ein Thema ist.
Ja.
Mir wäre es peinlich an Jeff Bezos Stelle. Ich finde es halt ganz komisch. Irgendwie, da fragt man sich doch immer, okay, geht es nur um Gewinnmaximierung anscheinend? Das ist ja der Eindruck, der dadurch entsteht. Ne? Und auf der anderen Seite kauft er sich Zeitungen wie eine Washington Post, in Anführungszeichen Qualitätsmedium. Irgendwie, das passt halt alles vorne und hinten nicht zusammen. Und ich finde es halt wirklich erstaunlich, wie man seine eigene Plattform, wie man die so verbiegen kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es denen schlecht geht. Also ich meine, jede Zahl oder jede Quartalszahl zeigt auch, dass es denen nicht so schlecht geht. Natürlich ist die Konjunktur runtergegangen. Auch Amazon hat deswegen nicht die allertollsten Quartale hingelegt, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß nicht. Also ich persönlich fände es falsch, sowas zu machen, wenn ich so ein Unternehmen betreiben würde.
State of Trance sagt in den Kommentaren auch, mit den gestiegenen Gebühren für Prime und der weggefallenen Kreditkarte schafft sich Amazon meines Erachtens zum Teil selbst ab.
Ja, ich glaube, bis dahin ist noch ein Stück.
Ja, das stimmt wohl. Hier sagt nämlich auch Tolix, ja, 83, naja, immer hört man nur, Amazon ist der Böse, aber seltsamerweise bestellen alle dort, das ist wie niemand die Bild-Zeitung gelesen hat.
Das ist ein guter und wichtiger Punkt. Diese Entwicklung ist natürlich ja auch dann eben durch diese Massennutzung dann eben auch ausgelöst worden, und dass eben auch gesellschaftlich eben nicht darüber nachgedacht wird, eben was das bedeutet, wenn eben sich alles immer mehr zentralisiert und der Wettbewerb da auf der Strecke bleibt. Dass jetzt gelangt man an den Punkt, wo der Gesetzgeber einfach, auch weil man eben sieht, welche negativen Auswirkungen das hat, eben dann jetzt dann schaut, wie kann er das mit seinen Mitteln beordnen? Also einerseits ja eben über Klagen, Kartellklagen, zum anderen aber eben auch über Gesetzgebung, auch ja teilweise, sage ich mal, im Arbeitsbereich ist ja auch mal ein Dauerthema so bei den großen Online-Händlern. Zu welchen Konditionen beschäftigen sie eigentlich ihre Mitarbeiter und wird damit nicht auch letzten Endes dann gegenüber dem Einzelhandel das ausgehöhlt? Aber das kommt halt alles mit Verzug und am Anfang steht erstmal die Aktion, dass man sagt, hey, ist ja super, da kannst du günstig einkaufen und musst dich nicht mehr aus dem Haus bewegen, ist ja klasse. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen den Salat, ne? Jetzt sind wir so in der Phase der Konsolidierung, wo das alles ein bisschen aufgearbeitet wird.
Ich würde ganz gerne noch ganz kurz auf einen Kommentar von Surfax eingehen. Er sagt, ja, selbstverständlich geht es nur um Gewinnmaximierung, sonst würde er einen schlechten Job machen und von den Aktionären verklagt werden. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht an der Stelle, weil ich denke, dass Amazon trotzdem wachsen könnte, wenn man ein gutes Verkaufsprodukt oder eine gute Nutzererfahrung da reinbringt und eben nicht mit solchen Mitteln, und wir hatten das ja schon ganz oft mit Fake-Bewertungen und ähnlichen Dingen, mit solchen Mitteln ständig arbeiten würde oder halt auf solche Mittel zurückgreifen würde. Die würden, und da hat auch jemand drauf, glaube ich, eben reagiert gehabt, ich sehe es nur nicht mehr, weil es rausgescrollt ist, die könnten also als sowieso Marktführer auch mit sauberen Methoden arbeiten und würden trotzdem ganz oben stehen und würden trotzdem super Rendite machen. Ja, aber so wird es halt wirklich mit unlauteren und mit unschönen Mitteln gemacht. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Aber hey, es gibt ja auch da die Möglichkeit, wahrscheinlich mit bestimmten Tools die Dinge rauszublocken.
Ja, geht das?
Bestimmt. Natürlich geht das. Ist die Frage, ob sich jemand schon die Mühe gemacht hat. Natürlich geht das.
Sonst verteilen wir jetzt hier mal die Aufgabe, dass das bitte um jemand Gottes Willen entwickelt.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist am Ende auch eine Frage der Vermarktungsstrategie. Also ob die Kunden das wertschätzen, eben dass ein Unternehmen Werte hat. Und leider Gottes muss man in vielen Fällen sagen, nö, da interessiert erstmal nur der Preis. Geiz ist geil, so das schöne Stichwort. Also ich weiß nicht, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja Unternehmen, die tatsächlich eben auch so ein gewisses Image aufbauen, sowohl was jetzt dann eben die Frage angeht, wie grün sind wir, also wie klimafreundlich sind wir, wie nachhaltig sind wir und so. Und wo es auch eben Kunden gibt, das wertschätzen, aber bei vielen Unternehmen ist es eben auch nicht so. Und da zählt dann nur der Preis. Und ich glaube, am Ende ist es der Gesetzgeber, der da die Rahmenbedingungen schaffen muss. Und der muss sich erstmal darauf einstellen, dass man eine ganz neue Art von Wirtschaftsordnung hat. Also die eben ja auch die Globalisierung jetzt ja schon viel weiter gedacht hat. Und wir sehen das ja auch beim Thema Steuern. Also wo zahlen die Unternehmen ihre Steuern? Und das tun sie ja eben auch nicht dort, wo sie teilweise dann eben verdienen oder sie machen ganz wilde Lösungen. Und auch da gibt es Fortschritte, dass man da jetzt ja hinterher geht, aber es ist eigentlich viel zu zäh und in der Zwischenzeit werden da schon Abermilliarden eben am Fiskus vorbeigeschafft, auf legale Weise, aber eben durch Lücken, die es eigentlich nicht geben müsste.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, am Ende muss es aber auch der Gesetzgeber regeln, weil wir Kunden entweder zu bequem sind, uns diese Dinge irgendwo anders zu beschaffen oder weil wir gar nicht unbedingt die Möglichkeit haben, weil Amazon einfach viel zu riesig ist. Ich habe nämlich zum Beispiel immer das Problem, es gibt so viele Dinge, die ich brauche oder haben möchte, wo ich gar nicht weiß, wo ich die eigentlich sonst herbekommen sollte. Ja. Weil das oft so spezielle Dinge sind und ich wüsste gar nicht mehr, in was für ein Geschäft müsste ich jetzt in der Stadt gehen, wo ich das bekomme, weil ich gar keine Ahnung habe.
In der Regel ist es auch nicht vorrätig.
Ja.
Ja, und das ist ja nicht schwierig. Genau. Und wir sind natürlich auch verwöhnt, weil wir einfach jetzt mittlerweile gewöhnt sind, alles speziell zu bekommen, wo früher einfach auch Kompromisse geschlossen wurden. Also gerade jetzt, wer jetzt im ländlichen oder in kleineren Städten gewohnt hat, der war es gewöhnt, dass er eben bestimmte Angebote nur in Großstädten vorfand, wenn er dort mal shoppen war. Und ansonsten musste er irgendwie das nehmen, was man kriegen kann. Und im besten Falle war es dann auch gut. Und ich glaube, dass die Jahre und mittlerweile Jahrzehnte, wo wir eben das Online-Shopping haben, haben uns eben auch dann auf einen anderen Komfortlevel eben gehoben. Und das ist ja eigentlich auch ein Fortschritt. Also das muss man ja bei alledem auch sehen. Das ist ja eben auch toll. Das ist ja eigentlich die Demokratisierung des Einkaufens, dass es heute nicht mehr eine Frage davon ist, dass man in einem Ballungsraum wohnt, um das beste Angebot zu haben, sondern dass eigentlich von jeder Ecke aus man eigentlich Zugang und Zugriff hat auf ein tolles Angebot.
Tja, ich finde, wir haben heute irgendwie nur nervige Themen gehabt. Nur so viel Werbung.
Nervige Sendung, lass uns beenden.
So viel Werbung, so viel nervt. deshalb gehen wir jetzt zu dem spaßigsten Teil in unserer Sendung über.
Für mich.
Das ist ja die Hauptsache. Und jetzt geht's los mit dem Quiz.
Die Quizfragen der Woche.
Heute zum Thema Online-Werbung.
Nein. Das wäre es jetzt gewesen. Nein, aber es ist auch kein positives Thema. Es geht nämlich um Computerviren. Weil morgen vor 40 Jahren hat nämlich ein amerikanischer Informatikstudent in einem Seminar den wohl ersten Computervirus gezeigt. Und deshalb gibt es heute bei uns und morgen auf Heise Online ein Quiz rund um Computerviren und Würmer.
Hervorragend.
Und wir starten direkt mit Frage
1.
Das ist
schon alles. Ach so, das sind ja Computerviren.
Was ist die Besonderheit des 1986 erschienenen BHP-Virus? Er wurde von einem Spiele-Publisher in Umlauf gebracht, um Raubkopien zu diskreditieren. Der legte gezielt Bankinfrastruktur lahm. Er entstand aus einer Wette mit, Chaos Computer Club Gründer, Wow Holland.
Ich glaube, hat das jemand gesagt?
Ich weiß es nicht. Ich habe Wow gesagt.
Ja, Wow, ich würde auch Wow sagen.
Okay. Oder der Virus befiel 83% der damals am Netz hängenden Rechner. So. Ich warte auf Antworten.
Also D wie Donnerstag ist super. Genau.
Die können wir schon mal ausschließen, oder?
Da gab es also auf jeden Fall nicht sehr viele. Ne? Da gab es wenig Rechner. Gab es ja ARPANET, gab es da, aber es waren nicht so wahnsinnig viele. Aber da wüsste ich jetzt nicht. Wie heißt das Ding? BHP?
BHP-Virus.
Klingt wie eine Bank.
Das heißt bestimmt irgendwas Wichtiges.
Wenn ich das jetzt sage, ich weiß nicht, ob das irgendwas, das würde vielleicht was verraten. Ich erzähle euch gleich, was das heißt.
1986. Da gab es ja gerade mal so Spiele-Publisher, C64 war so Anfang der 80er ja schon da. Spiele waren noch so übersichtlich. Haben die da schon solche Dinge gemacht? Ein Virus gebaut, der dann sich über Disketten oder Datasetten verbreitet? Entstand aus einer Wette mit Holland? Keine Ahnung. Da war ja der nette Markus wieder besonders freundlich zu uns. Der lacht sich wahrscheinlich schon wieder ein.
Genau. Lachen vom PC.
Ich habe ihm jetzt schon
die Bankeninfrastruktur lahm.
Ich habe Markus übrigens Bank schon mitgeteilt, dass er vor Weihnachten in der Sendung dann auch selber mit dran ist, dass er dann auch Fragen antworten muss.
Echt, also nüchtern bleiben muss. Da kriegt er richtig was Fieses serviert. Also, CCC-Gründer, wann haben denn die? Die sind doch. Wann war denn das? Wann sind denn die so richtig groß geworden und bekannt geworden? Ich habe keinen Blassen. Ich habe wirklich gar keine Idee.
Wir brauchen mal einen 50-50-Joker in dieser Sendung.
Ja, echt jetzt? Oder einen Telefonjoker oder sowas?
Ja, genau. Ich möchte dir Knob anrufen.
Ich möchte Markus Will.
Zur Not müsst ihr das wie ich letzte Woche machen und die Antwort fühlen.
Die Antwort, das hat ganz gut funktioniert. Vor allem bei der ersten Frage
schon, ja.
Das hat, aber wie fühle ich das?
Also ich finde diese Sache mit diesem Spiele-Publisher kommt mir nicht so ganz aus der Welt vor. Insofern
sowas gab es auf jeden Fall, ja.
Ja, würde ich mal darauf tippen jetzt.
Also Malte sagt A.
83% der Rechner, das waren ja gefühlt nur 50. Warum sollte Bankeninfrastruktur, wie denn? Die waren doch gar nicht vernetzt zu dem Zeitpunkt. Oder? Wie soll der Virus in die Bank gekommen
sein? Was fühlst du, Volker? Was fühlst du?
Ich war ganz am Anfang bei den Spielen, aber ich habe mich dann selber versucht, davon wieder abzubringen. Ich weiß, dass es da diverse Tricks gab, aber mir kam 83 zu früh vor. 86. Aber ja, doch, vielleicht bleiben wir bei A.
Okay, beide sagen A und damit liegen beide falsch. Die richtige Antwort ist nämlich, dass der Virus aus einer Wette mit dem CCC-Gründer Bau Holland entstand. Und da kann ich euch jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Da hat mir Markus noch ein bisschen Background-Wissen hier mitgegeben. der Ursprung des 1986 auf dem Commodore 64 erschienenen BHP-Virus. BHP steht für Bayerische Hackerpost, ein damaliges Infomagazin der bayerischen Hackerszene, war eine Diskussion zwischen dem Virenentwickler auf der einen und Wau Holland, Gründer des Chaos Computer Clubs, auf der anderen Seite. Für Holland war der C64 aufgrund des fehlenden Netzwerks und fest im ROM verankerten Betriebssystem für Viren ungeeignet. Der Entwickler des Virus wettete, dass er bis zum Chaos Communication Kongress 1986 einen funktionsfähigen C64-Virus entwickeln könne, was er auch geschafft hat. Dann ist hier noch ein Nerdwissen angefügt. BHP gilt nicht nur als erster C64-Virus, sondern auch als erster Cluster-Virus. Virus, der sich an die Ausführung eines bestimmten Programms bindet.
Idiot. Er hat darüber noch gesprochen, aber nicht, dass es irgendwie um.
Wir haben ein kleines Video, wie dieser Virus dann aussah.
Dr. Strobe, Papa Hacker Wars hier.
Sieht aus wie unsere
Hallo Dickerchen, also bitte.
Hallo Dickerchen, dies ist ein Virus.
Ja, aber gut, das wirkt ja erstmal noch nicht. Und der hat sich quasi dann im ROM festgehangen und hat sich dann auf das nächste Medium verbreitet, oder wie?
Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht.
Ja, okay, spannend.
Ich habe euch alles vorgelesen, was ich noch an Infos dazu bekommen habe. Ja. Gut, erste Frage leider nicht richtig, aber wir haben ja noch zwei Chancen. Zweite Frage. Was stimmt über Creeper, den ersten Computerwurm?
Nein.
Die Gegenmaßnahme programmierte der Erfinder der E-Mail. Der Wurm schrieb in jede dritte leere Zeile der Startroutine hacked. Er wurde zunächst für Unix entwickelt und verbreitet. Oder er nutzte zur Verbreitung eine jahrelang offene Lücke in Outlook aus.
Creeper? Oh Gott, gehört habe ich das schon. Das war ewig alt. Der erste Wurm, der wird ja auf jeden Fall bei Unix gelaufen sein, oder? Würde ich schätzen. Das sind ja auch die Geräte gewesen, die am Netz hingen und am Internet oder in Unis waren und so weiter.
Ja,
deswegen würde ich wahrscheinlich C sagen.
Wurde für Unix entwickelt und verbreitet?
Ja. Also Outlook glaube ich nicht. Das ist viel zu spät gewesen. Oder gibt es das jetzt schon so lange? Wir haben ja schon mal daneben gelegen mit irgendeinem Programm, von dem wir, und dann war es, was war es? Illustrator war das älteste Adobe-Programm.
Ja.
Das hat also, mich schockiert.
Ihr sagt beide C?
Ja. Also ich zumindest jetzt.
Okay.
Volker hat mich überzeugt.
Volker auch?
Ja, ist wahrscheinlich auch wieder falsch. Verdammt.
Ja, das ist falsch. Es ist nicht euer Ding hier heute. Es ist die Gegenmaßnahme programmierte der Erfinder der E-Mail.
Ach was.
Ich habe hier wieder eine Erklärung für euch. Der 1972 im ARPANET verbreitete Wurm Creeper wurde nach Angaben des Entwicklers versehentlich losgelassen. Ray Tomlinson entwickelte eine Art Gegenwurm, der die Infektion bekämpfen sollte. Der somit erste bekannte Anti-Malware-Entwickler gilt zudem als Erfinder der E-Mail. Den hatten wir ja hier schon mal als Geburtstag, den Ray Tomlinson.
Der hat auch noch gelebt sogar, oder? Hat er nicht? Ach, ich weiß nicht mehr.
Moment.
50-50 Chance. Guckst du gerade nach?
Ich guck. Er ist tot.
Oh, er
ist nicht
schade.
So alt geworden. Der ist 41 geboren. Der könnte locker noch leben. Das ist enttäuschend.
Können wir nochmal featuren in unserer Rubrik?
Es ist enttäuschend.
Er hat nicht lange genug durchgehalten.
Der hätte sich immer bemühen können.
41.
Ja, mein Gott, was ist denn hier los? Wenigstens, also wir hatten ganz selten, dass wir gar nichts richtig hatten.
Ja, ihr habt ja noch eine Chance.
Ja, aber jetzt wird der Druck größer, merkt ihr?
Oh je, ja.
Achtung, Panik. Dritte Frage. Auf welchem Betriebssystem oder Betriebssystemen nervte die Malware Sasa die Nutzer? Windows 98 und ME, Windows 3.11, macOS 8 und 9 oder Windows XP und 2000? Hier im Chat wird schon gefordert, strengt euch an.
Ja, danke jetzt auch. Ja, ich finde auch, dass das alles heute sehr deprimierend. Ich schließe mich niemand an.
Ja, habe ich ja auch eben schon gesagt.
Was hat denn da rausgesucht, ey? Sasa. manchmal Glück, aber der Name sagt mir jetzt quasi gefühlt nichts mehr. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass ich keine Ahnung habe oder dass es so lange zurückliegt?
Beides.
Beides.
Hä, okay, das Volker, hilft du hast nicht doch, weiter. Du hast doch wohl alles davon miterlebt.
Was danke. Ja, eben. Nein, ich hatte ja nur gehofft, vielleicht, wenn es so lange her ist, dann könnte es ja Windows 3.11 sein.
Sassa. Also macOS nicht.
Nee, sagst du, macOS 8 und 9?
Nein.
Das hieß da überhaupt
noch. Es heißt doch immer.
System 8 hieß das noch, ne?
Es heißt doch auch immer, dass auf Mac gar keine Viren funktionieren.
Doch, doch, doch. Aber ist nicht so ein interessantes Target gewesen, ne? Lange Zeit. Windows 98 ME. Was für Zeiten? Windows 3.11, Windows XP 2000. Also die Hochzeiten von so einem Kram war ja durchaus so um die Windows 98 und XP auch noch. Ach, keine Ahnung.
Also ich glaube, das wird heute nichts, Leute. XP und 2000 tippen. Volker, du musst jetzt irgendwas anderes abdecken.
Wir nehmen jetzt extra was anderes, damit wir die Chance erhöhen. Das ist wie unser 50-50-Joker. Genau. Wir können aber immer noch daneben liegen. Kommen dann nämlich Windows 98 und ME.
Oder Anna nimmt zwei Antworten raus, so als kleiner Bonus für uns.
Oh.
Windows 3.11.
Das
ist ja sehr, sehr, sehr lange her.
Könnte ich natürlich gemein sein, aber ich kann auch ein bisschen netter sein. Also ich nehme.
Was heißt das? Ausnahmsweise.
Ich nehme macOS raus und.
Ja, das dachten wir uns.
Windows 98.
Ah, das ist ja witzig. Dann haben wir auf jeden Fall einen Punkt, Malte, aber nur einen halben wahrscheinlich, weil es geschummelt ist. Dann nehme ich halt jetzt B und Malte hat D, dann muss ja eins richtig sein.
Genau. Dann teilen wir uns den Punkt hinterher.
Ja, das ist nur ein Viertelpunkt, oder?
Ja,
das gilt ja als Viertelpunkt für jeden.
Ja, also so richtig, naja, aber so ein Ehrenviertelpunkt. Also Malte hat den Ehrenviertelpunkt dann bekommen,
yes,
weil es
sehr gut.
Windows XP und 2000. Sassa verbreitete sich im Jahr 2004 über einen ungeschützten Port in Windows XP und Windows 2000 und fuhr automatisiert den befallenen Rechner herunter. Der Entwickler des Sassa-Wurms war ein damals 17-jähriger Schüler aus Norddeutschland. Seine Täterschaft wurde von der Polizei ermittelt und er wurde zu einer Bewährungsstrafe sowie 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Der kann hier auch nochmal herkommen und jetzt gemeinnützige Stunden leisten und hier Mülleimer leeren oder so, dafür, dass ich das nicht mehr wusste. Frechheit. Das ist ja noch gar nicht so lange her, 2004.
Nee. Den Virus hättest du auch
schon
haben können.
Da war ich schon bei Heise. Im schlimmsten Fall habe ich sogar drüber geschrieben. Naja, gut.
Oh, egal. Das wahrscheinlich nicht. Kann das mal aus dem Chat jemand recherchieren, ob man einen Artikel von Volker findet?
Nee.
Über den Virus geschrieben hat.
Nein, nicht den. Ja, nee. Da habe ich schon Audio-Video-Zeugs gemacht. Sassa-Programmierer in Deutschland gefasst, Heise Online, 8.5.2004. Informationen zum Schutz vor Sassa. Na, mal gucken. Daniel Bachfeld, jetziger Chefredakteur der Make. Der war damals bei uns Security-News-Mensch.
Ja, den hätten wir anrufen müssen. Mal gucken, ob der es noch gewusst hätte.
Ja, hätte ich das geahnt, ne? Aus Waffensen übrigens. Wir haben ganz schön viel darüber geschrieben, aber ich nicht.
Na gut, Glück gehabt.
Ja, Glück gehabt.
Dann bist du entschuldigt.
Das Meister genau. Daniel geschrieben. Das hätte er mir auch mal erzählen können. Frech. Naja.
Okay, na gut. Das passt ja irgendwie zu unserer negativen Sendung heute, dass das bis jetzt auch nicht so erfolgreich zu Ende gegangen ist.
Ich siehst aber die Sendung heute durch den Kakao hier.
Woche, ey. Ich hoffe, nächste Woche wird hier alles wieder spaßiger. Da sind wir natürlich aber von der Newslage abhängig. Ja. Wir können ja Markus sagen, dass er ein lustigeres Thema fürs Quiz zumindest machen soll. Das können wir beeinflussen.
Das ist richtig.
Ich wünsche trotzdem allen einen ganz lustigen Abend und eine schöne Zeit. Bis nächste Woche, 17 Uhr am Donnerstag, sind wir wieder am Start und berichten euch über die neuesten Tech-News. Macht's gut, bis dahin.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.